ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir besprechen in diesem Podcast im Wesentlichen militärische und politische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler, beantwortet heute mal wieder fast ausschließlich Fragen von Hörerinnen und Hörern. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tage, Deisinger. Tag nach Leipzig.
Und Hörerfragen heißt, in diesen Tagen das Postfach ist voll mit Mails zum Thema Grönland. Und so wird dann das wohl auch in dieser Folge Schwerpunkt sein. Das ist die Folge 305 vom 23. Januar 2026. Zu hören ist das alles wie immer auf jeden Fall in der ARD-Audiothek. Und falls es um aktuelle Entwicklungen in dieser ganzen Debatte um Grönland geht, sei noch dazu gesagt, das ist der Stand vom 22. circa 12 Uhr. Zu dieser Zeit nehmen wir diesen Podcast auf. Grönland ist ja mit mehr als 2 Millionen Quadratkilometern die größte Insel der Welt. Allerdings ist der größte Teil der Fläche ganzjährig mit Schnee, mit Eis bedeckt. An manchen Stellen ist der Eisschild über 3 Kilometer dick, also eher eine unwirkliche Gegend. Dennoch ist Grönland, das zeigt uns US-Präsident Trump in diesen Tagen und Wochen immer wieder, für ihn ganz wichtig. So wichtig, dass er halt sich zumindest bis vor kurzem nicht mit ein paar NATO- oder US-Militärstützpunkten zufrieden geben wollte, sondern die Insel gerne dem Gebiet der USA zugeschlagen hätte. Also einnehmen, übernehmen, wie auch immer. So waren zumindest seine Pläne bis zum 21. Januar, ganz offiziell. Herr Bühler, was halten Sie denn von den Gründen, die Trump da anführt? Ist das auch für Sie ausgemachter Blödsinn? Ich glaube, Professor Massala hatte ja gesagt, dass der Kern der ganzen Sache sei, dass Trump Grönland einfach besitzen will. Und jetzt von mir ergänzt, also er will derjenige sein, der Grönland zu den USA geholt hat. Er will was für die Ewigkeit nach den Rahmenvereinbarungen, von denen am Mittwochabend die Rede war, ist das wohl nicht mehr so. Aber ob das wirklich hält für die Ewigkeit, ist eine ganz andere Frage. Also was meinen Sie?
Also ich glaube, dass da schon was dran ist, was er sagt, jedenfalls was die Sicherheit von Grönland angeht und die Aktivitäten, die die NATO, aber auch die Amerikaner als NATO-Mitglied dort in den letzten Jahren geleistet haben, obwohl wir seit 15 Jahren davon sprechen, dass im hohen Norden was getan werden muss, hat sich dort relativ wenig getan. Dem muss man natürlich dazu entgegenhalten, dann darf man nicht versuchen, national dort irgendwelche Besitzansprüche geltend zu machen, sondern muss man innerhalb der NATO versuchen, die Sicherheitslage zu verbessern für die Grönländer und für die Amerikaner in der Folge. Also das sind schon handfeste Gründe dahinter. Was Professor Masala meint, denke ich, ist, dass er trotz der Tatsache, dass solche Argumente dann umgedreht werden können und müssen, dass eben die NATO dort in die Pflicht genommen werden muss und nicht ein einzelner Staat, dass er das nicht gelten lässt, sondern wie besessen im Grunde genommen, we need Greenland, we need Greenland. Das ist eine gewisse, so wie es Masala sagte, dass Trump es einfach besitzen will, unabhängig jetzt von den Begründungen, die er vorher gegeben wurde, auch wenn die widerlegt worden sind.
Hm. Das Problem bei den Trumpschen Plänen ist ja, Grönland gehört zum dänischen Königreich und Dänemark wiederum ist wie die USA auch ein NATO-Mitglied. Also ja, ziemlich vertrackte Sache. Und da kommt noch dazu, dass die Grönländer lieber ja unabhängig sein oder unter dänischer Krone in Eigenverantwortung leben wollen und ihnen die Trump-Pläne auch überhaupt nicht passen. Und schließlich stehen die europäischen Staaten da, die ja auch meist NATO-Mitglieder sind, an der Seite Dänemarks und wollen auch ein Wörtchen mitreden. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Komplex an, also den Europäern. Da haben wir ja schon in den Reaktionen auf den russischen Krieg gegen die Ukraine gesehen, dass da nicht immer Einigkeit herrschte. Frankreich, Polen, die baltischen Staaten, Großbritannien, das ist zwar nicht in der EU, aber halt ein europäisches Land, waren die ersten, die die Ukraine umfangreich unterstützt haben. Deutschland war da viel zögerlicher zu Beginn. In der Grönland-Frage scheint es so zu sein, dass die Europäer viel geschlossener auftreten. Geschlossen hilflos, wird vielleicht mancher sagen. Das führt mich jetzt zur Frage von Christoph Schmidt. Kurzes Zitat. Gibt es eine europäische Strategie, um Trump von der Übernahme Grönlands abzuschrecken? Zitat Ende. Wir haben die europäische Mission gesehen, an der auch die Bundeswehr beteiligt war, diese Erkundungsmission. Nun ist eine NATO-Übung auf Grönland geplant. Die Dänen haben das angestoßen und die USA eingeladen. Ist das eine Strategie? Ist das Einbindung?
Also um Ihr Wort gerade nochmal aufzunehmen, geschlossener als bisher ja, geschlossen hilflos, das würde ich nicht sagen. Ich denke, die Europäer haben angemessen reagiert, bereits vorher, aber insbesondere nach der Ankündigung Trumps vom letzten Samstag gegen europäische Staaten zusätzliche Zölle von 10% ab 1.2. zu verhängen, sogar 25% ab 1.6., beides zusätzlich zu den 15%, die im Handelsabkommen auf Regierungsebene beziehungsweise der EU-Kommission vereinbart wurden. Vorher haben führende EU-Staaten bereits schriftlich erklärt, dass die Grönland-Frage nur durch Dänemark und Grönland entschieden werde. Sicherheitsbedenken sollten da in der NATO diskutiert werden und durch entsprechende Maßnahmen der NATO-Staaten aufgelöst werden. Seit dem Wochenende ist das EU-US-Handelsabkommen auf Eis gelegt worden. Das heißt, es wird vom Europäischen Parlament in nächster Zeit nicht ratifiziert werden. Das hat ja besondere Vorteile auch für die US-Wirtschaft. Dann ist angekündigt worden, dass es eine Liste von Gegenzöllen gibt mit einem Gesamtumfang von 93 Milliarden Euro. Und es wurde angedroht, ein EU-Gesetz von 2023 zur Anwendung zu bringen mit Zwangsmaßnahmen, die dann eingeleitet werden, wenn Drittstaaten versuchen, durch wirtschaftlichen Druck die EU oder ihre Mitgliedstaaten zu politischen Entscheidungen zu nötigen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Werkzeugen, Zusatzzölle, Import-, Exportbeschränkungen, Einschränkungen beim Zugang zum EU-Binnenmarkt, Maßnahmen gegen Investitionen oder Finanzdienstleistungen und dergleichen mehr.
Kurze Nachfrage, Bühler, das waren jetzt alles mehr oder weniger politische Maßnahmen, aber wir haben ja auch die Bundeswehr auf Grönland gesehen, auch wenn es nicht viele Menschen waren, die jetzt vor kurzem dort waren. Ist da die Bundeswehr an dieser Strategie auch beteiligt, beziehungsweise ist die eingebunden?
Auf Grönland haben wir schon immer seit dem Zweiten Weltkrieg Übungen von NATO-Staaten gesehen, im Kalten Krieg sowieso, danach und nach der erheblichen Truppenreduzierung der Amerikaner meist nur Luftverteidigungsübungen unter Führung des US-kanadischen Luftverteidigungskommandos. Sie haben ja ein gemeinsames, NORAD heißt das. Und dann auch kombinierte Land-Luft-See-Übungen des dänischen arktischen Kommandos unter Teilnahme von anderen NATO-Staaten, auch von Deutschland. Meist kleinere Übungen, die vor allem der Gewöhnung und dem Training in diesen extremen Klimazonen zum Inhalt hatte. Seit diesem Jahr läuft die Übungsserie Arctic Endurance, so heißt die Übung. In diesem Zusammenhang muss man auch diese kurze Erkundungsübung sehen, die vor gut einer Woche stattgefunden hat. Solche Übungen werden längerfristig geplant und eng mit den zuständigen NATO-Kommandos geplant und durchgeführt. Das zuständige Joint Force Commando der NATO liegt in Norfolk, Virginia. Und wird von einem amerikanischen Admiral geführt. Das heißt, der hat territoriale Zuständigkeit für diesen Raum, hat erst Anfang Dezember neben der Verantwortung für den Atlantik und den hohen Norden, also Grönland und Spitzbergen gehört auch dazu zum hohen Norden, sowie die Staatsgebiete von Island und Norwegen, Großbritannien, jetzt auch die territorialen Gebiete von Dänemark, Schweden und Finnland übernommen. Also soweit die Verantwortlichkeiten innerhalb der NATO, bei denen die Amerikaner eine ganz große Rolle spielen, und auf der anderen Seite das Handeln und Reden der Trump-Administration. Das passt irgendwie nicht zusammen. Hier ist eine Diskrepanz zwischen dem Sagen und Tun der Spitze der MAGA-Bewegung und der Trump-Administration und dessen, was tatsächlich innerhalb der NATO auch von amerikanischen Generalen, Admiralen verantwortet wird.
Auf die Bundeswehr komme ich dann nochmal zu sprechen. Da gibt es ja auch Fragen dazu, inwieweit die Bundeswehr auch anders eingebunden werden könnte. Ich will aber bei dem Thema Strategie zunächst mal kurz bleiben. Rainer Holzapfel, der schlägt eine andere Strategie vor, als die, die Sie quasi eben gerade geschildert haben, vor allem die politische. Diese Strategie, die geht nicht von Staaten aus, auch nicht vom Militär, sondern von der Zivilgesellschaft. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das einschätzen, Herr Bühler, denn Herr Holzapfel schlägt einen Boykott vor und hatte auch ein Beispiel aus der Geschichte, wo das funktioniert hat. Seine Mail wie folgt, ich lese vor. Wir Europäer müssen dieser Trump-Administration jetzt eine rote Linie aufzeigen. Eine Annektierung eines NATO-Partners durch die USA darf es nicht geben. Die Frage nach dem Wie stellt sich. Darauf versuche ich eine Antwort. Rückblick in die 80er Jahre. Der Shell-Konzern wollte die ausrangierte Ölplattform Brent Spar kostengünstig im Meer entsorgen. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte von uns Autofahrern, alle Shell-Tankstellen zu boykottieren. Nach wenigen Tagen hoher Umsatzverluste knickte Shell ein. Wichtig, damals gab es noch kein Internet, keine sozialen Medien. Wo treffen wir die Trump-Administration am meisten? Geldverlust, Geldverlust, Geldverlust. Gezielter Boykott einzelner Tech-Konzerne. Ein Boykott von uns Bürgern in Europa, millionenfach. Wenn der Tech-Konzern Millionen von Besuchern weniger hat, fallen seine Werbeeinnahmen und sein Aktienkurs tief. Nur das Druckmittel Geldverlust trifft die Trump-Administration. Und der Vorteil wäre, dass wenn wir Bürger und Konsumenten mehrheitlich einem Tech-Konzern zeitweise den Stecker ziehen, die Trump-Administration nicht einen europäischen Politiker oder Staat in zwangshaft nehmen kann. Mein fiktives Beispiel könnte zum Nachdenken anregen, ob es noch effektivere Boykottaufrufe geben könnte. Zitat Ende aus dieser Mail von Rainer Holzapfel. Ich weiß, Herr Bühler, das ist nicht Ihr primäres Gebiet und man kann ja nicht wirklich vorhersagen, welche Folgen ein solcher Boykott hätte, zumal bei diesen Präsidenten. Aber das Argument, dass die USA dann keinen Staat für etwas verantwortlich machen können, da kann man doch mitgehen, oder?
Also ich habe im Podcast 303 gesagt, um Grönland darf und wird es keine militärische Auseinandersetzung zwischen NATO-Staaten geben. Das war nur Getöse aus dem Umfeld von Trump. Stephen Miller gehört dazu, sein Stabschef, stellvertretender Stabschef des Weißen Hauses und der Sprecherin des Weißen Hauses. Das ist ja von Abgeordneten der Republikaner massiv kritisiert worden. Sogar das Wort Impeachment, Amtsenthebungsverfahren wurde da genannt. Es darf keine militärische Auseinandersetzung zwischen NATO-Staaten geben. Das gilt generell für jede Art von militärischen Auseinandersetzungen zwischen NATO-Staaten. Also nicht nur bei dem Fall Grönland. Solche Auseinandersetzung würde auch dem zweiten Gründungszweck der NATO widersprechen. Die NATO ist ja erstens zur Abschreckung von Russland gegründet worden, zweitens aber auch nach der Katastrophe der beiden Weltkriege, um weitere Kriege in Europa zu verhindern. Eine Abschreckung im engeren militärischen Sinn war und ist deshalb nicht notwendig und wäre auch absurd. Ich möchte jetzt keine Boykottaufrufe unterstützen, deren Wirkung ich nicht selbst jetzt einschätzen kann. Da haben Sie durchaus recht, Herr Deisinger. Aber unser Hörer hat schon einen Punkt. Auch Zivilgesellschaften können etwas tun. Die Amerikaner machen es ja vor. Nach mehreren jüngsten Meinungsumfragen gibt es eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner, die eine militärische Lösung der Grönlandfrage ablehnen. Die Ablehnungsquote liegt bei ca. 90% plus minus 2% je nach Meinungsumfrage. Und das scheint mir doch ein sehr stabiles Meinungsbild zu sein, mit einer überwältigenden Mehrheit für eine friedliche Lösung. Also auf uns bezogen sollten wir als Bürger den Kurs unserer europäischen Regierungen, den ich gerade skizziert habe, ebenfalls unterstützen. Und insofern kann auch die Zivilgesellschaft hier in Deutschland und in anderen europäischen Ländern und auch in Kanada eben schon einiges tun, dass eine große Unterstützung der Linie auch in Meinungsumfragen beispielsweise zustande kommt.
Einige Fragen zielen auf die Rolle der Bundeswehr in der Grönland-Frage ab. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Da muss man ja ehrlicherweise sagen, also Grönland hat ja nie für die Bundeswehr so die große Rolle gespielt. Also ich zumindest kann mich nicht erinnern, dass die Bundeswehr da mal in Grönland war und darüber berichtet wurde. Sie haben gesagt, natürlich war die Bundeswehr schon dort. Sie wissen das natürlich tausendmal besser als ich. In letzter Zeit soll die Bundeswehr aber zur maritimen Aufklärung im Nordatlantik beigetragen haben, Stichwort Poseidon-Aufklärungsflugzeuge. Und darauf zielen einige Fragen ab. Stellvertretend will ich mal jetzt aus der Mail von Richard Bissow zitieren. Trump nennt sicherheitspolitische Gründe für die Notwendigkeit, Grönland zu besitzen. Mit Dänemark als NATO-Partner und dem Recht, Stützpunkte zu errichten, macht das Argument keinen Sinn. Die entsprechenden Vorstöße der NATO, die Verteidigung der Insel zu stärken, scheinen auf wenig Interesse der Trump-Administration zu stoßen. Wenn die USA die Partnerschaft mit Russland intensivieren, die NATO verlassen und den Konflikt mit der EU intensivieren, macht es aber sehr viel Sinn, sich vorher Grönland zu sichern. Was kann die Bundeswehr zur Abschreckung gegen eine mögliche US-Intervention leisten? Zitat Ende. Also nur Aufklärung, Herr Bühler, oder sehen Sie da noch, weiß nicht, Verbände, die da in der Arktis bereitstehen könnten? Es gab ja auch schon in Deutschland solche Vorschläge bzw. Forderungen aus der Politik.
Also vielleicht zunächst zu Ihrer Einleitung. Ja, die Bundeswehr hat in früheren Jahren an Übungen dort teilgenommen. Zuletzt im September 2025 im Übrigen. Das war so eine etwas kleinere Übung, wie ich sie gerade eben angesprochen habe. Und natürlich gehört es auch zum Auftrag der deutschen Marine im Rahmen der NATO, die Seewege über den Atlantik offen zu halten, zu schützen. Die Seefernaufklärer hatten Sie ja gerade bereits angesprochen. Überwasserschiffe, U-Boote gehören ebenso dazu. Dann zur Frage unseres Hörers. Also nochmals, eine militärische Abschreckung der Amerikaner war und ist nicht notwendig aus meiner Sicht. Jedenfalls eine militärische Abschreckung. Deshalb waren auch die Spekulationen von Medien und anderen um Umfang und Dauer und Auftrag der Erkundungsübung völlig haltlos. Die Erkundungsübung, die dort unter Führung eines Flottillenadmirals sehr professionell durchgeführt wurde, die hatte einen ganz eng begrenzten Auftrag, wie ich es schon mal gesagt habe, auch im letzten Podcast. Das Erkundungskommando sollte nach Abschluss ihrer Erkundungsaufträge auf dem Wunsch der Dänen noch einen Tag länger bleiben. Das ließ sich aber wegen des Wetters nicht realisieren. Und so kehrten sie am vergangenen Sonntagmorgen wieder nach Hause zurück. Ich glaube, das war der 18. Ursprünglich sollten sie nur bis zum 17. bleiben. Also sie hatten offenbar, das kann man aus Pressemitteilungen herauslesen, den Auftrag, temporäre Einsätze von Seefernaufklärern oder großen Drohnen auf Grönland zu prüfen, die dortigen Verhältnisse, Flugzeuge, technische und logistische Unterstützung, Unterkunftsmöglichkeiten, Verpflegung, sanitätsdienstliche Unterstützung, Kommunikationsmöglichkeiten etc. festzustellen. Faktoren, die dann zusammengenommen gegebenenfalls eine Entscheidung zu einer temporären oder dauerhaften Stationierung oder einer Rotation mit mehreren anderen Nationen. Also die Aufstellung eines solchen Aufklärungsverbandes ermöglichen. Das Ganze muss man dann in den großen Plan zur Abschreckung und gegebenenfalls Verteidigung des nordatlantischen Raums und mehr noch in die Operationsplanung für die Luftverteidigung des nordamerikanischen Kontingents eingebettet sein. Und für diesen Plan, den Verteidigungsplan für den Atlantik und den hohen Norden, zeigt das NATO Joint Force Command in Norfolk verantwortlich, in dem übrigens auch deutsche Soldaten vertreten sind. Auch ein deutscher Drei-Sterne-General sitzt dort bei diesem amerikanischen Admiral, der das Kommando über dieses Joint Force Command hat. Zu einem Verteidigungskonzept gehören Kommunikationssatelliten, großräumige Überwachung aus der Luft, Satelliten, Radarstationen auf dem Boden, Unterwassersensoren, Präsenz von NATO-Schiffen und U-Booten und möglicherweise eine einsatzbereite mobile Eingreiftruppe, die entsprechend ausgerüstet auch in der Arktis operieren kann, aber nicht notwendigerweise dort stationiert sein muss. Und das sage ich denen, die dort eine permanente Stationierung verlangen. Also einen solchen Plan gibt es. Er muss nur mit Fähigkeiten der Mitgliedstaaten unterlegt werden. Und ich glaube, dass genau einer solchen Absicht, das zu unterlegen, jetzt das Erkundungskommando auch folgt.
US-Präsident Trump hatte ja einen Einmarsch auch des US-Militärs zur Sprache gebracht. Das wäre natürlich die schlechteste Variante in der Grönland-Frage. Und wir müssen auch immer wieder bei Trump fragen, also meint er das wirklich so, was er da sagt, oder will er nur provozieren, um am Ende möglichst viel bei einem seiner Deals rauszuholen? Aber abgesehen von Trump, das US-Militär wäre ja bei einem Befehl, das NATO-Gebiet Grönland einzunehmen, in einer ziemlich schwierigen Lage. Denn auch die USA gehören ja der NATO an. Und das hat Stefan Kählin aus der Schweiz zu folgender Frage gebracht. Zitat: Auf einer Social-Media-Seite fand ich einen Post, der sich damit befasste, wie die NATO auf eine mögliche US-Invasion in Grönland reagieren würde. Was mir da durch den Kopf ging, ist die missliche Lage für US-Soldaten, die momentan für die NATO im Einsatz sind. Im Zweifelsfall würden die ja zwei verschiedenen Oberbefehlshabern unterstellt sein. Einerseits sind sie klar Bestandteil der NATO-Truppen, aber eigentlich immer noch Teil der US-Streitkräfte. Wie würde man mit so einer Situation umgehen? Wären US-Soldaten, die weiterhin der NATO dienen wollen, dann quasi Verräter in den USA und umgekehrt? Zitat Ende.
Ja, Herr Kählin, da gibt es eine klare Regelung. Amerikanische Soldaten und alle anderen Soldaten der übrigen NATO-Staaten bleiben Soldaten ihrer Nationen. Sie werden den jeweiligen NATO-Befehlshabern nur für den Einsatz unterstellt. Aber sie bleiben, wie gesagt, truppendienstlich, so nennen wir das, den nationalen Befehlshabern unterstellt. Und im Zweifel gilt natürlich der nationale Befehl. So ist kurz gefasst das Unterstellungsverhältnis geregelt. Das ist heute im Frieden so. Das gilt ebenso in einem Einsatz oder gar in einem Krieg oder auch bei einer Übung. Also diese Art von Doppelunterstellung sind wir in der NATO gewöhnt und können eigentlich auch damit umgehen.
Die Frage der Militärführung der US-Streitkräfte ist ja dann auch nochmal eine ganz zentrale. Sie sagten hier schon öfter im Podcast, dass wichtige Militärs nicht unbedingt einverstanden seien mit den Dingen, die Trump vorschlägt. Also Stichwort Ukraine-Hilfe und Venezuela. Johannes Wölfe will es mal noch ganz genau wissen und hat uns Folgendes gefragt. Zitat: Mich würde vor dem Hintergrund der Vorgänge zu Grönland Ihre Einschätzung interessieren, wie die amerikanische Militärführung auf einen Befehl zur Eroberung oder Besetzung Grönlands reagieren würde. Würde sie ihn ausführen oder müssten sie ihn verweigern? Nach meiner persönlichen Meinung müsste solch ein Befehl in einem Rechtsstaat verweigert werden. Es gilt schließlich das Primat des Rechts über die Politik und danach folgend des Militärs. Illegale Befehle dürften nicht ausgeführt werden, insbesondere wenn es sich um den Bruch von Völkerrecht handelt. Zumindest habe ich das während meiner Grundausbildung so gelernt. Zitat Ende. Ja, was meinen Sie, Herr Bühler? Sie haben beste Kontakte zum US-Militär. Was sagen die Ihnen in Bezug auf die Fantasien von Donald Trump, die er zu Grönland geäußert hatte?
Also ich habe noch keinen gehört, der das Vorgehen der Trump-Administration oder Teilen davon gut findet. Ja, nun kann ich nicht mit jedem sprechen, aber ich kenne einige persönlich und ich kenne einige persönlich, die beschämt sind, wie ihr Oberbefehlshaber spricht und auch handelt. Das Vorgehen von Trump und schlimmer noch eben einiger anderer aus seinem Umfeld ist bereits heute gegen den Geist und die Buchstaben des Nordatlantikvertrags. Das weiß jeder führende Offizier im Bündnis, weil er den Nordatlantikvertrag eben kennt. Man muss sich da nur die Artikel 1 und 2 anschauen. Wir sprechen häufig nur vom Artikel 5, also der Beistandsverpflichtung. Aber die Präambel und dann die beiden Artikel 1 und 2, die setzen eigentlich den Rahmen. Und hier ist vom Völkerrecht die Rede. Es ist die Rede von den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen. Es ist die Rede davon, dass man sich jeglicher Drohung oder Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen enthalten muss. Also Gewaltanwendung, die in irgendeiner Weise mit den Zielen der Vereinten Nationen nicht vereinbar ist. Und dann gibt es den Artikel 2, in dem die Prinzipien nochmal mit aufgeführt sind, der internationalen Wirtschaftspolitik, dass man dort keine Konflikte, das ist jetzt meine Sprachregelung, keine Konflikte erzeugt, sondern ganz im Gegenteil, Konflikte in der internationalen Wirtschaftspolitik zu beseitigen. Das ist das Ziel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Einzelnen oder auch allen Vertragsstaaten soll gefördert werden. Das sind ja alles Gedanken, die 49 schon formuliert worden sind und heute eben noch Gültigkeit haben, völkerrechtlich, aber auch als ratifizierte Verträge, die also Gesetzeskraft haben, auch heute Gültigkeit haben müssen und die im Widerspruch zu dem stehen, wie so mancher aus der MAGA-Bewegung und der Trump-Administration argumentiert und auch handelt. Die letzte Satz vielleicht dazu. Die US-Offiziere sind ausschließlich auf die Verfassung der Vereinigten Staaten vereidigt, sind ausschließlich auf das Recht vereidigt. Und zu diesem Recht gehört nach der Verfassung auch der NATO-Vertrag und andere bilaterale Verträge, die die amerikanischen Regierungen mit Zustimmung, also mit Ratifizierung durch den Kongress eingegangen sind. Insofern sind sie bestehendes Recht und Offiziere dürfen rechtswidrige Befehle nicht ausführen. Sie sind auf die Verfassung vereidigt.
Also das klingt insgesamt danach, und Sie hatten es ja auch vorher schon mal angedeutet, dass Sie davon ausgehen, Herr Bühler, dass es eine militärische Auseinandersetzung um Grönland im Grunde nicht geben wird, zwischen welchen Staaten auch immer. Folgt die Frage daraus, die uns auch erreicht hat, irgendwie übertreiben die Medien wieder mal?
Naja, wenn Sie sagen, zwischen welchen Staaten auch immer, das kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber ich meine, zwischen Staaten des Bündnisses, die gleichzeitig im NATO-Rahmen verbündet sind, da will ich das ausschließen. Da will ich gar nicht drüber nachdenken, verstehen Sie? Das hatte ich, glaube ich, schon mal so formuliert. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Und ich habe mich schon gewundert, welche Spekulationen dort angestellt worden sind, auch um die Erkundung, die Bundeswehrerkundung mit 13 Offizieren dort in Grönland und welchen Auftrag die wohl haben und wie abschreckend das wirkt und dergleichen mehr. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, jetzt gerade auch aus diesen Tagen heraus. Also da lese ich mehrfach, es geht zurück auf eine Reuters-Meldung und ich lese es mehrfach, Kahlschlag mit Sprengkraft. USA bauen 200 Stellen in NATO-Kommandozentren ab. 200 Stellen. So, jetzt kommt die Bewertung von mir. Die USA haben rund 80.000 Soldaten hier in Europa stationiert. 80.000. Wir reden jetzt von 200. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Kahlschlag und 200, oder? Und wenn man da noch genauer hinschaut, Bewegungen in den Obergrenzen in der NATO-Kommandostruktur hat es immer wieder gegeben. Und diese Kommandos unterliegen einem ständigen Optimierungsprozess im Grunde genommen, müssen auch weiterentwickelt werden, wenn neue Mitglieder dazukommen. Jetzt Schweden und Finnland, die sind in der jetzigen Überprüfung mit einbezogen worden. Und natürlich haben die auch Anspruch, dass sie entsprechend auch auf der Führungsebene vertreten werden in der NATO-Kommandostruktur. Folglich, wenn sie auf der Führungsebene vertreten sind, müssen auch Offiziere bekommen. Und so kann es sein, dass andere Nationen, oder so ist es dann, dass andere Nationen Platz machen müssen. Das könnte eine Begründung sein. Eine andere Begründung könnte sein, dass Aufgaben weggefallen sind. Es sind drei Kommandos hier, die in Rede stehen. Und eines fällt mir besonders auf, ein in London, das Intelligence Fusion Center der NATO, das aufgestellt worden ist im Rahmen der Auslandseinsätze, dass man das jetzt optimiert hat und auch deutlich im Umfang reduziert hat, sodass es auch die Notwendigkeit gab, für die einzelnen NATO-Nationen dort Reduzierungen vorzunehmen, um einerseits neue Mitglieder aufzunehmen, andererseits, weil Aufgaben einfach weggefallen sind. Also das ist ein ganz normaler Prozess, das hat mit Kahlschlag überhaupt nichts zu tun und das hat, wenn es aber so formuliert wird, sofort einen politischen Hintergrund und es macht die Leute auch besorgt, die das lesen. Mein Gott, was ist das denn schon wieder? Aber da kann ich nur sagen, 200 im Verhältnis zu 80.000.
Zum Schluss kommen wir über die Grönland-Frage mal wieder zurück zu unserem eigentlichen, inzwischen mehr als 300 Mal besprochenen Thema, nämlich den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Jonas Fuchs hat eine Frage in Bezug auf Russlands Präsidenten Putin, der seit 2022 die Ukraine einnehmen möchte. Und Herr Fuchs fragt Folgendes, ich zitiere, immer wieder fallen Aussagen zum Thema, dass Putin die NATO testen wird, um diese Stück für Stück auszuhöhlen, bis ihre Bedeutung nicht mehr gegeben ist und das Bündnis zerfällt. Aber angesichts dessen, was rund um Grönland passiert, scheint mir, tun wir gerade unser Bestes dafür, dass es genau dazu kommt. Egal wie die Grönlandfrage ausgeht, ist die NATO dadurch nicht bereits Vergangenheit und wir merken es nur nicht. Schafft Trump nicht gerade Fakten dadurch, dass wir uns mit einem möglichen Szenario eines militärischen Konflikts mit den USA konfrontiert sehen? An Putins Stelle würde ich mir eine Tüte Popcorn bringen lassen, mich zurücklehnen, die Verhandlungen in der Ukraine weiter schön hinauszögern und abwarten, bis die Grönland-Frage komplett eskaliert. Zitat Ende. Ja, meinen Sie, Herr Bühler, dass Putin in der Frage abwartet und zuschaut?
Ich glaube, Herr Fuchs hat da vollkommen recht. Putin profitiert immer dann davon, wenn der Westen sich uneins ist. Deshalb ist der Weg der Trump-Administration ja von Beginn an so falsch gewesen. Es kommt noch mehr dazu, der Ton macht die Musik. Und auch wenn Trump in der Sache ja zweifellos manchmal auch recht hat, aber der Ton macht es eben. Die Frage der Verteidigungsausgaben der Bündnispartner gehört eben zu den Punkten, wo er tatsächlich recht hat. Aber dieser aggressive und beleidigende Ton der Trump-Administration gegenüber seinen NATO-Bündnispartnern, auch der Ukraine, die ja auch Partner der USA sind, wenn sie auch nicht der NATO angehören, die bestärken Putin, den Krieg fortzusetzen. Und schon aus diesem Grunde darf die Grönlandfrage nicht eskalieren und es ist gut, dass die Eskalation bisher nicht stattgefunden hat. Die NATO ist nicht bereits Vergangenheit, möchte ich auch Herrn Fuchs noch sagen. Ich denke, dass die NATO nach wie vor ihren Wert hat und dass die NATO dringender denn je auch benötigt wird, diese 32 Nationen zusammenzuhalten und auch ein Stück weit politische Kontrolle im Miteinander auszuüben, sodass das nicht passiert, was in dem NATO-Vertrag eben als zweiter Zweck angegeben ist, dass es wieder Kriege in Europa gibt, die nicht von außen hereingetragen werden, sondern von innen heraus entstehen, durch imperialistisches Machtgehabe. Also wenn Macht über das Recht gestellt wird, dann funktioniert unsere Welt in Zukunft nicht mehr so, wie sie heute noch funktioniert. Und das ist dann auch keine Welt, die ich als anstrebenswert sehe. Wir müssen sehen, dass das Recht vor die Macht kommt. Und so habe ich den Kanzler auch bei seiner Rede in Davos verstanden. Und das kann ich nur unterstreichen.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle. Kurz vor Schluss noch ein Podcast-Tipp. Krieg und Konflikte gibt es ja nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Regionen der Welt. Der Podcast Lost in Nahost wirft einen Blick hinter die Nachrichten aus Israel, den palästinensischen Gebieten und der gesamten Nahostregion. Erklärt Hintergründe, die Interessen der Akteure und warum die Gewalt immer wieder aufflammt. In der aktuellen Sonderfolge steht der Iran im Fokus. Es geht da um die Massenproteste gegen die Regierung und die politischen Spannungen im Land. Was hat die Proteste ausgelöst? Wie geht das Regime dagegen vor? Wie wahrscheinlich ist am Ende dann ein Eingreifen der USA? Also gerne reinhören, den Link, den packen wir in die Shownotes. Und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank für all die Mails und Anrufe mit Fragen, Geschichten, mit Lob, Kritik. Sie erreichen uns unter der Mailadresse general@mdraktuell.de. Sie können auch anrufen unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Sie sind mich jetzt erstmal für 2 Wochen los. Christian Erl wird mich wieder vertreten. Die nächste Folge dann am 28. Januar. Das ist nächste Woche Mittwoch. Vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.